Okay, also wir haben ja gerade Essen bestellt. Hand-pulled noodles.
Freue ich mich sehr drauf.
Ich sitze mit meinem Freund Alex auf dem Balkon. Wir wollen uns einen schönen Nachmittag machen.
Ich versuche gerade die Stimmung zu lockern, weil irgendwie ist das, man kann diese Stimmung ja gerade gar nicht lockern.
Welche Stimmung meinst du?
Es ist Juni 2025. In Iran ist noch Krieg.
Mir geht's ja nicht so gut. Wie geht's dir?
Auch nicht so gut.
Wieso?
Ich weiß nicht, wenn ich merke, dass du bedrückt bist, bin ich auch bedrückt.
Hm. Ja.
Ich kann mich aber auch nur sehr schwer in dich reinfühlen gerade, muss ich sagen.
In mich reinfühlen können sich gerade sowieso nicht viele Menschen. Jedenfalls nicht viele, die ich kenne. Ich fühle mich unverstanden. Eigentlich fühle ich mich schon mein ganzes Leben so. Aber jetzt ist dieses Gefühl richtig groß. Ich kann gewisse Themen einfach nicht mehr so gut aushalten. Dinge, die für mich sonst vielleicht eine Kleinigkeit waren.
Du sagst doch zu mir manchmal, ich bin Alman, Aida. Weißt du, wieso das problematisch ist?
Naja, also nehmen wir an, deine ArbeitskollegInnen legen alle 10 dieselben Verhaltensweisen an den Tag. So 9 von denen sind typische Almans. Du bist vielleicht die einzige nicht, die man als Alman bezeichnen würde. Wenn man dich jetzt Alman Aida nennt, ist es problematisch.
Mhm.
Du bist ja einfach nur deutsch sozialisiert, sag ich mal. Alman sozialisiert. So, wieso soll man dich Alman Aida nennen?
Das Perfekt. Ist ja, ja, super, dann hast du doch jetzt die Erklärung gegeben.
Ja.
Und wieso nennst du mich trotzdem so manchmal?
Weil du bist mehr Alman als die Almans.
Ich weiß, was er meint. Und früher war ich sogar ein bisschen stolz darauf. Aber jetzt fühlt sich das irgendwie falsch an.
Du hast ja auch andere Freunde, die richtig Alman sind. Würdest du die so als Alman bezeichnen?
Ja, du hast recht. Ich glaube, Alman an dir finde ich ja vor allem dein, also wirklich krankhafter Hang zur Pünktlichkeit. Auch dieses Unwohlsein, wenn man auf dem Weg dahin ist, zu spät zu sein. Was ich, glaube ich, nicht so fühle.
Ja, aber du hast meine Frage ja nicht richtig beantwortet.
Ja, gleiches Denkmuster wie das, was ich gerade geschildert habe, ist problematisch, sehe ich.
Alex weiß eigentlich, dass ich nur Alman genannt werde, weil ich nicht so aussehe, wie viele sich typisch deutsch vorstellen. Bei einer Aida ist es funny, würde ja keiner mitrechnen, dass die auch Alman sein kann. Das checkt Alex mittlerweile schon. Trotzdem hat er mitgemacht. Aber ich nehme es ihm nicht übel. Ich habe das alles ja selber lange nicht hinterfragt. Aber jetzt eben schon. Und er auch.
Würdest du mich in Zukunft weiterhin als Alman bezeichnen?
Nein.
Wieso nicht?
Weil ich auch so ein Denkmuster ablegen möchte. Wurdest du schon mal von einer Person mit Migrationshintergrund Alman Aida genannt?
Nö.
Ah, okay.
Hallo.
Seit den Jin-Jian-Azadi-Protesten hat sich für meine Familie einiges verändert. Ich habe für diesen Podcast das Leben meiner Mama aufgerollt und damit auch meine eigene Familiengeschichte. Und dabei habe ich gemerkt, auch ich habe mich ganz schön verändert. Bevor ich mich mit all dem beschäftigt habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mit meinem Freund so ein Gespräch führe. Aber wenn ich nicht mehr Alman Aida bin, wer bin ich dann? Und die Proteste, mit denen für mich alles angefangen hat, sind jetzt 3 Jahre her. Zwischendrin ein Krieg. Was ist von Jin-Jian Azadi geblieben? In diesem Podcast habe ich bis jetzt vor allem mit Menschen gesprochen, die Iran aus der Ferne beobachten. Aber was ist mit denen, die in Iran für Freiheit gekämpft haben? Mein Name ist Aida Amini. Und das ist die letzte Folge von Azizam, die Revolution meiner Mama. Episode 6, Del Shure.
Super, jetzt nimmt es auf. Perfekt.
Mama, du musst da reinsprechen.
Salam. Salam, Ati.
Halle, ich bin schon.
Halle, ma, خیلی خوبه. اگه حالتو خوب باشه, halle, ma, am خوبه.
Es ist Ende Juni 2025. Ich videocalle mit meinen Eltern. Gerade wurde der Waffenstillstand zwischen Iran und Israel und den USA verkündet.
Das war auf einmal vorbei, ja. Die haben Gespräche gehabt. Ich weiß nicht, was für eine Verhandlung haben die gemacht. Auf einmal war aus. Das hat mich sehr gefreut, weil dann war Internet wieder da. Ich habe Kontakt gehabt mit meiner Schwestern, könnte ich telefonieren.
Der Krieg ist nach 12 Tagen vorbei.
Ich bin ein bisschen beruhigt wegen jetziger Situation. Es ist alles gut, aber ich habe noch Angst.
Ich habe auch Angst. Es ist ja für mich das erste Mal, dass Krieg in einem Land ist, in dem ich Menschen persönlich kenne, in dem ich Familie habe.
Aber unsere ganze Familie, Freunde, geht's gut jetzt, oder?
Ja, unsere ganze Familie in Teheran oder in andere Städte, es geht denen sehr gut. Die sind wieder in Normalität zurückgekehrt.
Bei meiner Mama hat die Situation noch was ganz anderes ausgelöst.
Hat dich das ein bisschen an den ersten Golfkrieg erinnert?
Ja. Ja. Weil, oh Gott. Jedes Mal, als die Rakete geschossen haben, dann, es war mir klar, wie schrecklich das war. Genau wie damals.
Die Bilder der zerstörten Häuser, die Videos von den Explosionen. Das hat viele Erinnerungen hochgeholt. Erinnerungen aus ihrer Jugend, in der meine Mutter selbst in Teheran miterlebt hat, wie Raketen eingeschlagen sind.
Okay, Mama, guck mal, was ruft Anahita an?
Während ich mit meinen Eltern spreche, ruft meine Schwester Anahita an.
Was machst du? Mama, Papa, Interview für Podcast. Es nimmt gerade auf schon.
Mittlerweile sind alle dran gewöhnt, dass ich für den Podcast alles aufnehme. Typisches Amini-Familiengespräch also.
Anahita, willst du auch was sagen?
Mir tun die Menschen im Nahen Osten einfach sehr leid, weil sie schon eine sehr lange Zeit auf sich alleine gestellt sind und keine Hilfe bekommen. Okay, Papa.
Ihr habt meinen Papa ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Immer am Witze reißen. Auch wenn es gerade nicht viel zu lachen gibt. Auf die Frage, wie es ihm geht, gab es mein Leben lang nur eine Antwort. Gut. Seine Antwort heute bricht mir deswegen ein bisschen das Herz.
Okay, Papa, wie geht's dir jetzt?
Jetzt ist nicht so gut. Aber der Krieg ist es so. Egal welche Seite, iranische Volk oder israelische Volk oder Gaza oder in Libanon oder was anderes, immer verlieren das Menschen, nicht das Region. Region immer hat einen guten Platz von sich selber und die Menschen, die bleiben ohne Schutz. Was soll ich sagen? Ich weiß, schrecklich.
Meine ganze Familie ist immer noch sehr aufgewühlt. Und wir haben alle unsere eigene Art und Weise, damit umzugehen. Mein Papa ist wütend, meine Mama wirkt traurig, Anahita ist ernst. Und ich versuche, das alles von mir wegzuschieben. Nicht darüber nachzudenken.
Dann, das war's, glaubst du. Ich glaube, das reicht.
Okay.
Den Preis für den Krieg, den zahlen vor allem die IranerInnen. Aber das Ding ist, wenn ich sage IranerInnen, dann meine ich damit ja nicht uns aus der Diaspora. Natürlich war es auch für uns schlimm, den Krieg von hier aus zu beobachten und auszuhalten. Oder die Proteste 2022 mitzuverfolgen und wie sie brutal niedergeschlagen wurden. Aber wir waren die ganze Zeit sicher. Wir hatten Angst um unsere Verwandten, aber nicht um unser eigenes Leben. Die Diaspora leidet. Aber wir sind in einer privilegierten Situation. Und genau deshalb war es mir wichtig, auch mit einer Person zu sprechen, die auch die andere Perspektive kennt. Eine Person, die Iran erst vor kurzem verlassen hat.
Avam Khamazatun beporsam, okay, ke behamdige to begimiam
bach
to, okay.
Ich sterbe vor Cringe. Ich habe noch nie ein Interview auf Farsi geführt. Mein Farsi ist meiner Meinung nach auch einfach nicht so gut. Ich spreche es halt kaum. Ab und zu mit meinen Eltern. Und deshalb fühle ich mich unsicher. Mit diesem Gefühl bin ich sicher nicht allein. Aber ich will dieses Interview unbedingt machen.
ولی شما از تهرانید درسته؟
من از 18 سالگی تهران بودم ولی اصالتاً ترک تبریز هستم.
Ihr hört hier Kosar Eftekhari. Sie ist ein wenig jünger als ich, Mitte 20. Und als ich auf ihre Geschichte gestoßen bin, wusste ich einfach, dass ich mit ihr sprechen muss. Weil Kosar hat die Proteste miterlebt, hat mitprotestiert auf den Straßen von Teheran. Und dafür hat sie bitter bezahlt. Ich frage mich ja schon die ganze Zeit, wie ich wohl geworden wäre, wenn ich in Iran aufgewachsen wäre. Was ich gemacht hätte, von einer jungen Frau in einem ähnlichen Alter zu hören, finde ich spannend. An der Stelle ein Hinweis. In dem Gespräch mit Kosa gibt es Schilderungen von Gewalt. Kosa kommt aus Mamaron, einer Kleinstadt im Nordwesten Irans. Und ich glaube, Kleinstadt-Life ist ja überall ähnlich. Es geht ruhiger zu, jeder kennt jeden und die Menschen sind tendenziell traditioneller. Sie wächst in einer sehr gläubigen Familie auf. Das bedeutet unter anderem Einschränkungen für Mädchen und Frauen. Aber Kosa hat schon als Kind ein Vorbild, das sich davon nicht abschrecken lässt. Ihre Mutter. Die ist Krankenschwester und geht im Nachtdienst arbeiten, obwohl das bei einer Frau von einigen Menschen nicht gern gesehen ist. Kosas Mama liebt es, Musik von iranischen Sängerinnen zu hören. Aber sobald Kosas Vater nach Hause kommt, schaltet er die Musik ab. In Iran dürfen Frauen nicht allein in der Öffentlichkeit singen. Schon als Kind versteht Kosa nicht, warum. Kosa erzählt, dass sie sich als Teenie immer mehr mit ihrem Vater anlegt. Weil sie ein Mädchen ist, braucht sie seine Erlaubnis, um das Haus zu verlassen. Aber Kosa geht einfach so raus. Ich find's schon krass, wie ultra streng sie aufgewachsen ist. Von den iranischen Familien, mit denen ich immer meine Sommerferien verbracht habe, kenne ich das so nicht. Kosa gibt mir gerade einen ganz neuen Einblick. Sie sehnt sich nach Freiheit und hofft, dass sie die mit 18 endlich in der Großstadt findet. In Teheran. Weit weg von ihrer Familie. Aber es kommt alles anders. Teheran ist zwar etwas offener als die Kleinstadt, aber Frauen sind dort den gleichen Schikanen ausgesetzt, wie überall anders auch. Obwohl sie enttäuscht ist, lässt sich Kosa davon nicht einschüchtern. Sie erzählt, dass sie während ihrer Zeit in Teheran 8-mal festgenommen und sogar gefoltert wird, weil sie kein Kopftuch tragen will. Als im September 2022 dann die Jin-Jian-Azadi-Proteste losgehen, ist sie sofort dabei. Sie will für Frauenrechte kämpfen und gegen die Islamische Republik. Im Oktober, etwa einen Monat nach Beginn der Proteste, wird sie wieder verhaftet. Kosa erinnert sich. Auf der Wache sind 13-jährige Mädchen, junge Frauen in ihrem Alter, Seniorinnen. In nur einem Raum müssen 50 Frauen Platz finden. Sie bekommen nichts zu essen und müssen auf dem harten Boden schlafen. Kosa kommt nach 6 Tagen frei und wird nachts mit einer Handvoll anderer Frauen ausgesetzt. Der Rest wird ins Evin-Gefängnis gebracht. Nur wenige Tage nach ihrer Freilassung brennt das Evin-Gefängnis. Im Feuer sterben viele der inhaftierten Frauen. Kosa entkommt diesem Schicksal nur knapp. Nur einen Tag, nachdem sie entlassen wird, geht sie wieder protestieren. Ihre Entschlossenheit ist wirklich bewundernswert. Sie sagt eben, warum sollte mein Leben mehr wert sein als das der anderen da draußen? Warum soll gerade ich zu Hause bleiben? Was wäre ich für ein Mensch, der meine Mitmenschen alleine lässt? Aber an diesem Tag, am 11. Oktober 2022, hat Kosa trotzdem ein komisches Gefühl. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird sich ihr Leben lang an diesen Tag erinnern. Sie erzählt. Vor dem Platz Meydun Engrelab versperren Revolutionsgarden den Gehweg. niemand darf durch.
واقعاً ترسیده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم. برم.
Soll Kosa umdrehen oder doch weitergehen?
که یا توی این مسیر میمیرم.
Sie erinnert sich daran, was sie sich am Tag von Gina Aminis Tod geschworen hat. Sie würde bis zum Tod gegen die Islamische Republik kämpfen. Kosa geht weiter.
Man rum mohkam az pusht hol dad.
Plötzlich schubst sie jemand von hinten, beschimpft sie, wie sie denn aussieht, warum ihr Kopftuch nicht richtig sitzt, erzählt sie. Kosa hatte es sich wie einen Schal um den Hals gelegt. So machen das viele Frauen in Iran mittlerweile.
پوش‌های جنسی به من و مادرم میداد و من اولین جمله‌ای که بهش گفتم گفتم چته؟
Sie sagt zu den Männern: Ihr habt aber große Angst vor Menschen, die nichts zu verlieren haben. Plötzlich schießt einer von ihnen mit einem Paintball-Gewehr auf sie. Aus nächster Nähe, sagt sie. Sie schreit den Schützen an. Sie erinnert sich, wie ihr droht.
اگه نری به چشمت شلیک میکنم، این یه حکمه، برو اینجا نمون.
Wenn du nicht gehst, schieße ich dir ins Auge. Kosa will gehen, aber sie kann nicht. Sie hat von den Paintball-Schüssen so große Schmerzen, dass sie zusammenbricht. Sie ruft um Hilfe, Menschen kommen und helfen ihr hoch, wollen sie wegbringen.
و دیدم دو تا زن رو از شالشون گرفتن و روی زمین دارن میکشونن میبرنشون. اون لحظه داد زدم گفتم ولش کن.
Kosa erzählt, sie schaut zurück und sieht, wie die Revolutionsgarden jetzt zwei andere Frauen über den Boden ziehen. Sie schreit, lass sie los!
همون ماموری که گفته بود به چشمت شلیک میکنم با یه نیشخند به چشمم شلیک کرد.
Sie sagt, in dem Moment schießt ihr der Mann, der es angekündigt hatte, mitten ins Auge. Und er lächelt dabei.
صدای ترکیدن چشمم رو شنیدم. دنیا دور سرم چرخید.
Blut läuft ihr übers Gesicht. Alles dreht sich. Kosa muss sofort ins Krankenhaus. Zwei Frauen wollen ihr helfen, ein Taxi zu finden. Aber die Fahrer sehen das Blut und weisen sie ab. Als die Revolutionsgarden dann auf sie zugehen, findet sich doch noch rechtzeitig ein Taxi. Dort sieht sie in den Spiegel. Von ihrem Auge ist nichts mehr übrig.
Mein Tschüss, Mama, mein Tschüss, Mama, mich haben.
Sie ruft. Ich will mein Auge zurück. Im Krankenhaus angekommen, muss sie erstmal eine Nacht auf ihren Vater warten. Ohne seine Unterschrift darf sie als Frau nicht operiert werden. Als sie endlich ihre Ärztin sieht, nimmt die sie in den Arm und sagt: Du bist nicht die Erste und auch nicht die Letzte, die hier mit einem zerschossenen Auge angekommen ist. Aber du hast Großes geleistet und Geschichte geschrieben. Kosa übersteht die Operation und wird aus dem Krankenhaus entlassen. Mittlerweile sagt sie, sie liebt ihr Auge, die große Narbe in ihrem Gesicht. Nach der Operation ist die Sache aber noch nicht überstanden. Kosa erzählt, gegen sie läuft ein Haftbefehl. Die Entscheidung fällt ihr nicht leicht, aber sie beschließt, aus Iran zu fliehen. Sie will aus dem Ausland weiterkämpfen. Und landet schließlich in Deutschland. Als ich sie frage, ob sie in Iran überhaupt mitbekommen haben, dass es hier auch Proteste gab, sagt sie, ja. Es hat ihr viel bedeutet zu sehen, wie auch die Diaspora für die Menschen in Iran einsteht. Obwohl ihnen ihr Schicksal auch egal sein könnte. Kosa sagt es so. Sie haben ihr Iranischsein nicht vergessen. Und der Satz bleibt irgendwie bei mir hängen.
یه چیزی عوض شده الان خیلی آدم ها تعریف کردید
Und in Iran? Wie sieht sie die Situation jetzt dort? Was ist nach allem, was passiert ist von den Protesten geblieben?
انگار هر بار که میگذره هر اعتراضاتی که
Ihre Antwort überrascht mich nicht. Sie glaubt, mit jeder Protestwelle, mit jeder Demo wächst der Mut der Menschen in Iran, sich gegen das Regime zu stellen.
به زودی زود به نظر من تاریخ ایران براندازی جمهوری اسلامی رو رقم خواهد زد اون هم توسط خود مردم ایران.
Und sie glaubt fest daran, dass sie das Ende der Islamischen Republik noch mitbekommen wird.
امیدوارم. زن زندگی آزادی.
مرسی.
خیلی ممنون. خیلی.
Wir verabschieden uns und ich bin ziemlich aufgewühlt. Immer wieder hatte ich Tränen in den Augen. So ein Leben, so ein Alltag voller Unterdrückung und Gewalt kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist Realität für so viele Menschen. Diese Frage, die mir die ganze Zeit im Hinterkopf schwirrt, wie ich wohl gewesen wäre, wenn ich in Iran aufgewachsen wäre, ich bin gerade einfach nur froh, dass ich die nicht beantworten muss. Dass ich nicht herausfinden muss, ob ich mein Leben aufs Spiel setzen würde für die Freiheit. Dass ich mir diese Frage bisher nicht stellen muss hier in Deutschland. Nach dem Gespräch kommen mir meine Probleme wahnsinnig klein vor. Und trotzdem stellt sich mir jetzt doch extrem laut eine Frage. Wie bin ich denn hier geworden? Wer bin ich geworden? So, Mama, wir haben jetzt ja schon August und wir sprechen jetzt das letzte Mal für diesen Podcast.
Traurig.
Ich mache, was ich den ganzen Podcast schon übermache. Ich frage meine Mutter. Also, Momon, was bin ich denn jetzt eigentlich? Deutsch oder iranisch?
Deutsch.
Wieso?
Ja, das ist alles Deutsch, was ihr macht.
Erzähl.
Zum Beispiel viele eure Verhalten auch von dir, auch von Anahita. Wie soll ich sagen?
Aber ich finde eigentlich, dass wir uns, eigentlich sind wir ja doch sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wieso du findest, dass ich deutsch bin eher. Jetzt streiten wir. Dann drehen wir den Spieß doch mal um. Fühlst du dich eher deutsch oder iranisch?
Iranisch.
Wieso?
Ich weiß nicht. Ich bin eine Iranerin.
Ich sag mal, du wohnst ja jetzt mehr in Deutschland oder dein
genau.
30 Jahre in Deutschland. Mhm. Du lebst hier schon länger in Deutschland als im Iran.
Ja.
Und fühlst du dich trotzdem eher iranisch?
Ja, manche Sachen habe ich mich so angepasst an Deutsche. Viele, wie heißt es? Charakteren habe ich Charaktereigenschaften habe ich zu mir genommen, ja. Aber trotzdem, ich fühle mich nicht als Deutsch, ja.
Wieso nicht?
Irgendwas fehlt. Ich habe immer noch diese Kultur in mir und das bleibt immer drin, egal wie lange ich hier bleibe und das ändert sich nicht an mir.
Also ist meine Mutter Iranerin und ich Deutsche? So einfach können wir uns das wahrscheinlich doch nicht machen. Ich werde in Deutschland nicht als Deutsche gesehen und meine Mama in Iran übrigens auch nicht mehr als Iranerin. Die sehen ihr an, dass sie schon längst nicht mehr in Iran wohnt.
Einmal waren wir auch im Bazar und der Mann, der Verkäufer, hat mit uns geredet und hat gesagt, woher kommen Sie? Habe ich gesagt, aus Iran? Hat gesagt, nein, du lebst nicht hier, du siehst anders aus. Habe ich gesagt, wie sehe ich aus? Hat gesagt, du bist anders, du bist nicht so wie iranische Frauen, die hier leben. Mhm. Du siehst anders aus. Man sieht, dass du nicht im Iran lebst. Ja, die haben auch gemerkt.
Sie hat sich angepasst. Wir haben uns angepasst. Dadurch habe ich auch versucht, so perfekt Deutsche zu sein.
Mhm. Finde ich nicht schlimm. Weil wir leben in diesem Land. Genau wie die Pflanzen. Die passen sich an. In verschiedene Klima. Mhm. Die wachsen anderes. Die Blätter haben andere Farbe. Mhm. Kommt drauf an, wie viel Sonne drauf kommt, wie viel Wasser die bekommen. Die verändern sich auch. Deswegen, die sind Lebewesen, wir auch. Mhm. Die Menschen, die passen sich auch an verschiedene Situationen und Kulturen.
Es gibt für mich einfach immer diese zwei Welten. Es gibt Iran, das Geburtsland meiner Eltern, und es gibt Deutschland, mein Geburtsland. Und das, was dazwischen liegt, ist unser Wohnzimmer. Das ist wie eine Zwischenwelt. Meine Familie ein Zwischending, das nirgendwo so richtig reinpasst. Fühlst du dich manchmal ohne Heimat?
Ja, ich bin heimatlos. Ja, ich bin heimatlos, leider. Ich fühle mich hier nicht angebunden, auch nicht im Iran. Deswegen bin ich einfach zwischendrin geblieben. Alles nicht so toll.
Ich fühle mich auch so.
Ich fühle mich manchmal auch, als hätte ich keine Heimat. Wie findest du das?
Das ist sehr traurig für mich. Weil du bist hier geboren und du arbeitest hier. Du bist Teil von dieser Gesellschaft. Du bist ein wichtiger Teil von dieser Gesellschaft.
Solche Momente, die tun mir richtig weh. Dann fühle ich mich so, als müsste meine Mama mit meinem Schmerz umgehen. Das will ich nicht. Aber ich will trotzdem, dass sie weiß, was ich fühle. Boah, das wird mir alles wieder zu heavy hier mit meiner Mutter. Szenenwechsel.
Zum Beispiel bei uns gibt es auch viele iranische Studenten, aber das sind oft Expats.
Vielleicht erinnert ihr euch. An Nowruz war ich mit meiner Familie zu Besuch bei Cholemushkan. Und da habe ich mit meiner Schwester Anahita und Donja auch darüber gesprochen.
Ja, also es sind wirklich Leute, die jetzt zum Studieren hergekommen sind. Mhm. Und die erkennen mich aber selten als Iranerin. Also ja. Die sehen, ich weiß nicht, was es an mir ist, aber die merkt manchmal nicht, dass ich die verstehe oder dass ich auch aus dem Iran komme.
Ja.
Das ist schon ein bisschen sad dann, finde ich.
Voll. Die fühlen sich wahrscheinlich auch unwohl und denken sich zu sehr,
wie das... Aber frage ich mich immer, nach was sehen wir denn dann aus?
Wir sehen nach nichts aus, wir sind einfach identitätslose Kinder, es ist so.
Wieder so, Copy-Mechanism erstmal lachen.
Wir haben keine Identität.
So fühle ich mich oft, identitätslos. Deshalb habe ich mich irgendwie gefreut, als ich bei meiner Recherche auf einen Begriff gestoßen bin. Hybride Identität. Das ist ein Begriff aus der Soziologie. Und der beschreibt eigentlich genau jemanden wie mich. Eine Person, die von verschiedenen Kulturen geprägt ist. Zum Beispiel Elternhaus Iran, aufgewachsen in Deutschland. Die Idee ist, dass daraus etwas Neues entsteht. Eine Mischkultur. Ein Hybrid eben.
Du bist hier geboren, mit dieser Kultur auch aufgewachsen. Das ist auch ein Teil von dir, dieser Alman oder Deutsch zu sein.
Ja.
Du bist auch iranisch. Du hast auch einige Eigenschaften aus Iran. Mhm. Das bist du.
Das mag ich. Das sind wir. Das ist unser Wohnzimmer, die Zwischenwelt zwischen Iran und Deutschland. Aber so schön sich das jetzt auch anhört, das anzuerkennen oder sogar toll zu finden, ist viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Und die Arbeit fängt gerade erst an.
Das Einzige, was mich nur stört, ist halt, dass man halt alles tut und dann am Ende wird es nicht anerkannt.
Richtig sein, ja, ja. Das ist schlimm, ja. Das war nicht so in Ordnung.
War ehrlich, das ist genau der Punkt. Wir Menschen mit hybriden Identitäten, wir rennen um die Wette. Wir geben richtig Gas. Vielleicht mehr als andere mit ähnlichen Voraussetzungen. Aber wir haben halt einen Namen, der nicht deutsch klingt. Und am Ende merken wir doch, egal wie viel wir geben, wir werden nie wie die anderen sein. Stichwort Drecksarbeit, Stichwort Remigration, Stichwort Hanau. Und mit dieser Atmosphäre in diesem Land, in dem wir leben, fällt es mir echt schwer, positiv zu bleiben. Es gibt ein Wort auf Farsi, das trifft ziemlich genau mein Gefühl. Delshure. Es beschreibt ein flaues, mulmiges Gefühl im Bauch. Sorge, Angst, die Anxiety. Dieses Gefühl trage ich seit dem Krieg mit mir rum und seitdem ich für diesen Podcast immer wieder Gespräche mit meiner Familie geführt habe. Angst davor, dass Leute, die das hören, mich nicht verstehen. Dass Leute sich denken, hat sie keine anderen Probleme? Sie sollte doch dankbar sein, hier leben zu dürfen. Sorge, weil dieser Podcast doch verdammt persönlich geworden ist. Und ich nicht will, dass meine Gefühle gegen mich verwendet werden. Ich will niemanden enttäuschen oder schlecht darstellen. Mir ist mulmig, weil die Fassade, die ich nach außen getragen habe, so langsam bröckelt. Und ich nicht weiß, ob das gut ist oder nicht.
Sag mal, was hat dir so in der ganzen Zeit, ich sag mal jetzt in den letzten Jahren, in deinem ganzen Leben so Halt gegeben? Woher nimmst du deine ganze Stärke?
Ja, wirklich, meine Stärke kommt von zu Hause, von meiner engen Familie, von uns vier. Ja. Wirklich.
Ja.
Ich habe so Stärke, ich bekomme so Stärke von euch. Ihr seid immer für mich da, ihr beide und eure Papa. Wirklich.
Cool. Und geben deine Friends dir auch Halt?
Ja, wirklich. Die drei geben mir auch Stärke.
Meine Mutter und ihre Freundinnen, M-Duell-R, diese Verbundenheit, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne und vorgelebt bekommen habe.
Wir reden viel und zwischen die ernsten Themen machen wir auch lustige Geschichten, erzählen wir und dann lachen wir, dann vergessen wir das und dann sind wir genau wie die kleinen Kinder. Mhm. Doch wirklich, das macht so viel aus für uns, psychisch.
Malihim, Moshkan, Lale und Roxana. Auch wenn sie teilweise tausende Kilometer trennen, sie haben sich. Vor allem meine Mutter und Cholle Moshkan. Die haben sich hier in Deutschland ja nur eine halbe Stunde voneinander ihr neues Leben aufgebaut.
Ja, ich bin auch wirklich, muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich sehr dankbar bin, Mali hier in meinem Leben zu haben.
Oh, ich dich auch. Oh.
Ja.
Diese Freundschaft hält schon länger, als ich auf der Welt bin. Und zu sehen, wie die beiden einfach immer füreinander da sind, das sind einfach Friendship Goals.
Das ist das Beste, was uns passiert ist, uns zu haben auf dieser Welt. Immer wenn ich auch Probleme habe in meinem Leben, in Erziehung der Kinder, alles. Ich kann sie anrufen, sie ist für mich da und ja.
Der Zusammenhalt zwischen den Frauen in Iran hat mich auch während der Proteste so krass beeindruckt. Das weiß ich noch. Dieses sich verbinden, sich gegenseitig empowern und gemeinsam stark sein. Frauen, die in Kosas Erzählungen zu Hilfe eilen und sich zwischen sie und die Revolutionsgarde stellen. Frauen wie Kosa selbst, die versuchen, andere Frauen vor Gewalt zu schützen und mit ihrem Auge bezahlen. Genau das ist meine Mutter für mich. Eine starke Frau. Und auch wenn ich ihr das in dem Moment im Studio nicht sagen konnte, sie gibt mir auch Stärke. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht cheesy an. Aber am Ende ist es ja vielleicht genau das, was einem durchhilft. Familie, Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt. Ich verstehe total, dass das meiner Mama extrem viel gibt. Wir, ihre Familie und diese Frauenfreundschaft, die irgendwie alles verbindet. Heimat, Iran, Deutschland, Politik, Auswandern, Ankommen. Ich merke ja auch immer mehr, wie sehr ich ein Verlangen habe, mich mit Menschen auszutauschen, die mich wirklich verstehen. Und dass es da draußen viele gibt, denen es genauso geht wie mir, das weiß ich. Das tröstet mich ein bisschen.
Kommt, Kinder. Noch 45 Sekunden.
Der geht ab. Wir müssen alle unsere Hände ins Wasser tun.
Norus. Neujahr. Der Tag, an dem ich mich am iranischsten fühle. Alles auf Anfang. Und doch ist für mich nichts mehr so wie im März, als diese Aufnahmen entstanden sind.
Apfel, Sieb, das ist Zeichen von Gesundheit und so.
Schönheit.
Das war der Auftakt. Ich hatte mir für diesen Podcast viel vorgenommen. Vielleicht zu viel. Meine Mama verstehen, die Proteste verstehen. Iran verstehen, mich verstehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das alles so emotional mitnimmt.
Also ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und das bricht mir wirklich das Herz.
Mama. Wollen wir aufhören, lieber?
Das macht mich schon traurig.
Ich muss jetzt ein bisschen Trauma-Dumping machen.
Warum meinst du? Das ist richtig traurig.
Gerade bin ich ehrlich gesagt einfach nur froh, dass diese Folge hier die letzte Folge ist. Ich bin ganz schön leer. Aber ja, ich habe super viel gelernt.
Ja. La 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 la.
Das war unsere Highlight.
Meine Mama war just a girl. Ein Mädchen, die nach der Schule mit ihren Friends Fotoshootings gemacht hat, ihr Zimmer mit Postern von ihren Lieblingsbands dekoriert hat und versucht hat, einfach ein total normales Leben zu führen. So wie jede andere in ihrem Alter auch.
All the nights, it's my world, city light, and it girl.
La 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 la.
Und in Deutschland führt sie weiterhin ein ziemlich normales Leben. Familie, Arbeit, Kleinstadt. Nur nach den Protesten hat sich etwas verändert. Ihr ist mehr bewusst geworden, was auf der Welt, in Iran oder eben in Germersheim passiert. Und was das alles für einen Einfluss auf sie selbst und auf ihre Töchter hat. Ich habe auch viel über mich gelernt. Am Anfang dieses Podcasts dachte ich irgendwie, dass ich weniger deutsch und mehr iranisch werden sollte. Ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen im Nachhinein mehr gewünscht, doch mehr persische Kultur zu können.
Wir können nachholen alles.
Ja, aber
es
wann?
Ist nie zu spät.
Aber am Ende will ich einfach nur so sein, wie ich bin. Beides ein bisschen. Wahrscheinlich mehr deutsch als iranisch. Aber das ist auch okay so. Ich will mich nicht mehr schuldig dafür fühlen, dass ich hier geboren bin und nicht in Iran. Sondern meine Privilegien lieber für die Menschen einsetzen, die keine haben. Nowruz bedeutet jetzt nach dem Podcast irgendwie noch so viel mehr für mich. Weil dieser Tag, der iranische Jahresanfang, der war irgendwie auch der Beginn einer neuen Ära in unserer Familie. Ich glaube, meine Familie und ich, wir sind stärker denn je. Vielleicht feiern wir unser Nowruz ja auch eines Tages mit mehr Leuten. Mit meinen deutschen FreundInnen, mit unseren Familien daheim in Germersheim. Und nicht mehr allein hinter verschlossenen Türen im Wohnzimmer. Bist du glücklich?
Ja, ich bin glücklich. Und du, bist du glücklich hier? Doch, du bist auch glücklich.
Ja, ich bin auch glücklich, aber ich glaube, ich find's nicht so geil hier.
Überall ist so jetzt, so dass die Leute sich nicht 100% wohlfühlen. Das ist normal, weil es ist viel los jetzt auf der Welt. So viel Unklarheit, so viel Kriege. Aber das ist kein Grund, dass man denkt, ja, ich bin jetzt deswegen unglücklich. Nein, es gibt immer viele Sachen, die man drauf freuen kann und dass man einfach glücklich sein kann.
Okay, super. Als nächstes machen wir einen Motivationspodcast, Mama. Toller Satz am Ende. Ich glaube, wir sind jetzt durch, würde ich sagen.
Okay, danke schön.
Zu Azizam gibt es übrigens auch eine Playlist. Da findet ihr alle Songs rund um den Podcast. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Azizam, die Revolution meiner Mama, ist ein Podcast vom SWR und Funk. Produziert von ACB Stories. Host bin ich, Aida Amini, Redakteurin beim SWR. Redaktion und Story Development, Dana Sarin, Viola Funk, Lisa Tutlis und ich, Aida Amini. Producer, Lisa Tutlis und Dana Sarin. Skriptsupport für diese Episode, Julius Wussmann und Dina Rothenberg. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking und Sensitivity Read, Carlos Steurer. Unterstützung in Redaktion und Produktion, Merle Hönig, Carlos Steurer, Jan-Philipp Wilhelm und Isabel Wob. Original Music von Madani mit Dank an Piers Recordings. Musik und Sound von Dennis Hürter mit Piano von Jana Maria Ekaterina Heinz. Gesang von Dana Sarin und Gitarre von Hakan Halatsch. Redaktion SWR, Karin Feltes und Michael Lehmann. Redaktion Funk, Helen Schulte. In diesem Podcast wurden einige Namen zum Schutz der betroffenen Personen geändert. Try a million times.
Fall.